kurz vor meinem 18. Geburtstag, also vor 3-4 Jahren, hat der Pastor meiner Heimatgemeinde mir die Gelegenheit gegeben, meine erste Sonntagspredigt zu halten. Und ja, da ist sie. Meine Frau fragt immer, warum hebst du das ganze Zeug auf? Also, ich kann mich an diese Zeit relativ gut erinnern, dass zum Beispiel mein Pastor hatte mir angeboten, wir könnten uns in der Woche vorher zusammensetzen und durchgucken, was ich schon habe, und der könnte mir vielleicht ein paar Hinweise geben. Und wir haben uns dann zusammengesetzt, und als er gesehen hat, wie viel ich bis dahin hatte, wurde er ein bisschen nervös. Kann man irgendwo verstehen. An dem Sonntag hat er mir dann hinterher gesagt, ja, ich hatte eine Predigt da parat liegen, falls es nötig sein sollte. Hey, ich bin froh, dass es für ihn nicht nötig wurde, die Predigt rauszuholen. Und ich kann jetzt gar nicht mehr so genau sagen, wie ich mich für den Text entschieden habe, den ich an dem Sonntag benutzt habe. Aber es ist derselbe Text, über den ich heute predige. Nun, nein, ich werde euch diese Predigt nicht halten. Meine Ansprüche und Vorstellungen von einer Predigt haben sich ein bisschen gewandelt in den 3-4 Jahren seitdem. Aber es war für mich schon interessant zu sehen, dass schon damals das Buch Maleachi mich angesprochen hat, mich beeindruckt hat, weil dieses Buch, obwohl es schon vor ca. 2400 Jahren geschrieben wurde, ist es immer noch so aktuell. Die Fragen, die da angesprochen werden, sind welche, die die Menschen sich heute noch stellen und wo Gott da schon vor Tausenden von Jahren Antworten darauf gegeben hat. Nun, wenn man Maleachi durchliest, merkt man, dass es so in Frage-Antwort-Stil geschrieben ist. Und ja, ich habe schon gesagt, dass viele Fragen gestellt werden, die Menschen sich heute noch stellen, und dass Gott antwortet darauf. Ich sage es einfach gleich, also wenn ihr die letzte Woche hier gewesen seid, habt ihr es dann auch gehört, dass die Antworten, die Gott gibt, die sind nicht die Antworten, die Leute im 20., 21. Jahrhundert wirklich hören wollen. Wir erwarten, dass er uns sagt, dass er sein Schuld eingesteht an manchen Stellen und sagt, ja, ich werde versuchen, es besser zu machen. Aber er weist darauf hin, wer er wirklich ist. Und in unserem Text für heute, also das ist Maleachi Kapitel 3, die Verse 13 bis 20. Ich werde ihn wieder abschnittweise vorlesen. Und wir sehen das gleich zum Beginn. Manche von diesen Aussagen, die wir heute noch kennen, da kommen. Ich lese erstmal die Verse 13 bis 15. Was ihr über mich sagt, ist kühn, spricht der Herr. Doch ihr fragt, was sagen wir denn über dich? Ihr sagt, es hat keinen Sinn, Gott zu dienen. Was haben wir davon, wenn wir auf seine Anordnungen achten und vor dem Herrn der Heere in Trauergewändern umhergehen? Darum preisen wir die Überheblichen glücklich, denn die Frevler haben Erfolg. Sie stellen Gott auf die Probe und kommen doch straflos davon. Hast du dir je die Frage gestellt, ob es sich lohnt, Christ zu sein? Nun, wenn wir ehrlich sind, ich schätze, die meisten von uns werden uns diese Frage irgendwann im Laufe der Zeit gestellt haben. Wir haben immer wieder unsere Fragen daran. Und es ist nichts Ungewöhnliches, wenn wir im Leben hadern, wenn es hart wird. Entscheidend ist letztlich, wie wir damit umgehen. Nur wie ich diesen Text verstehe, war es nicht, dass die Menschen hier nur geseufzt haben, weil sie eine schwere Zeit hatten. Sie haben Gott regelrecht Vorwürfe gemacht. Die haben gesagt, was nützt es uns, gute Menschen zu sein? Was nützt es uns, das zu tun, was Gott fordert? Wir haben es eh nicht besser als die anderen. Und was man in diesem Text eigentlich recht deutlich erkennen kann, was das problematisch ist, was bis heute eine Frage ist, die wir uns stellen müssen, wie es sich bei uns verhält. Sie wollten den Retter, Entschuldigung, sie wollten die Rettung, aber nicht den Retter. Die wollten, dass Gott ihnen eine Dienstleistung bringt, ihnen Vorteile bringt, aber sie wollten das ja als Dienstleistung, nicht unbedingt in Beziehung mit ihm. Wenn Sie in diesem Text sagen, was nützt es uns, seine Anordnung zu folgen und in Trauergewändern vor ihm umherzugehen? Die sprechen davon, von den Dingen, die man aus religiösen Gründen, aus, vielleicht aus Glaubensgründen macht. Also die Anordnung folgen. Das heißt, die Regeln einhalten. Und wie oft ist es, dass wir denken, okay, wenn ich die Regeln alle einhalte, dann wird Gott mich mögen, dann wird es für mich gut gehen. Und wenn wir die Regeln einhalten, oder naja, ziemlich gut eingehalten, würde ich sagen, von meiner Perspektive her habe ich die Regeln gut eingehalten, aber es läuft auch nicht so gut, wie ich erwarten würde. Und wir sind schnell dabei, Gott Vorwürfe zu machen, wenn sie sagen, dass sie in Trauergewändern umhergegangen sind. Das heißt, dass sie Rituale eingehalten haben. Die meinten einfach durch die Tatsache, dass die in Trauergewändern umhergehen, müsste Gott sie sehen, müsste Gott ihr ganzes Schicksal verändern. Aber sie wollten die Rettung ohne den Retter. Und das ist genau das, was Gott ihnen vorwirft an dieser Stelle. Übungen werden uns nie in eine richtige Beziehung mit Gott bringen. Und das ist eine Sache, wo die gesamte Bibel und gerade das Alte Testament eigentlich deutlich ist darüber, Gerechtigkeit gibt es nur in Beziehung zu Gott. Biblisches Verständnis von Gerechtigkeit ist nicht einfach, du hältst die Regeln ein oder du tust ein paar nette Sachen. Gerechtigkeit gibt es nur in der Beziehung zu Gott. Vielleicht können wir es auch so betrachten. Wie geht es dir, wenn jemand dich nur schätzt wegen dem, was du für sie tun kannst? Wenn jemand sagt, ja, mein guter Freund, kannst du mir nicht helfen beim Umzug? Du sagst, ja, okay, mache ich. Hilfst ihm beim Umzug und hörst nie wieder was. Du willst umziehen, hey, kannst du mir helfen? Ah, tut mir leid, hab alles viel zu viel vor, geht nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Und ich meine, ihr würdet selber auf so viele Beispiele kommen können. Wenn jemand für sie tun können, aber sie schätzen uns nicht, dann ist ein großes Problem. Und dieses Problem wird immer größer, je näher diese Person an uns dran ist. Wenn das ein Verwandter ist, wenn das gar dein Ehegatte ist, nur geschätzt zu werden wegen dem, was du für die Person tun kannst, das ist überhaupt keine Basis für eine Beziehung. Das tut weh. Es macht uns kaputt, wenn Menschen so mit uns umgehen. Und warum würden wir denken, dass es bei Gott anders ist? Warum würden wir denken, dass das Gott recht sein soll, dass wir einfach erwarten, dass er uns Gutes gibt, Gutes tut, aber dass wir ihn in unserem Herzen, dass wir ihn in dem Kern unseres Lebens außen vor lassen? Gott will auch nicht so missbraucht werden, denn er hat uns gemacht, nicht einfach um eine Gruppe Leute da rumlaufen zu haben, dass er uns beobachten kann wie eine Ameisenkolonie. Er hat uns gemacht, weil er eine intime, persönliche Beziehung mit jedem Einzelnen von uns haben möchte. Das ist sein Ziel mit uns. Und wenn wir denken, dass wir dadurch, dass wir ein paar Regeln einhalten, seinen Gefallen finden, dann haben wir ihn nicht verstanden. Und hört, wie unser Text dann weitergeht. Hört, was Gott über diejenigen sagt, die ihn ehren. Ich lese die Verse 16 und 17. Darüber redeten die miteinander, die den Herrn fürchten. Der Herr horchte auf und hörte hin, und man schrieb vor ihm ein Buch, das alle in Erinnerung hält, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Sie werden an dem Tag, den ich herbeiführe, spricht der Herr der Heere, mein besonderes Eigentum sein. Ich werde gut zu ihnen sein, wie ein Mann gut ist zu seinem Sohn, der ihm dient. Gott sagt, ich sehe eure Treue. Und er sagt, und ich werde mein Wort halten. Hast du je über Gott als einen gedacht, der auf dich lächelt, der sich freut bei dem Gedanken an dir, der sich freut, also ist es dir bewusst, dass er es sieht, wenn du jemandem ein ermutigendes Wort zusprichst? Weißt du, dass es sein Herz erfreut, wenn du dich für benachteiligten Menschen einsetzt? Es ist auch so, dass er dein gebrochenes Herz sieht, wenn du mit dir selber enttäuscht bist. Vielleicht, weil du gegen ihn gesündigt hast. Er schreibt das auf in seinem Buch, weil es ihm so wichtig und so heilig ist, dass er es für alle Ewigkeit festhalten will. Er sagt, du bist mein Kind und ich werde dich niemals fallen lassen. Nun, es gibt auch die Leute, die sagen würden, schön, hört sich nett an, du bist mein Kind, toll, davon kann ich mir nichts kaufen. Ja, genau so ist es. Wenn du einen wirtschaftlichen Vorteil, eine Heilungsgarantie oder ein Wohlfühlautomat suchst, dann willst du die Rettung ohne den Retter. Aber Malachi, also dieser Textabschnitt ist fast das allerletzte, was im Alten Testament vorkommt. In den meisten Bibeln muss man höchstens eine Seite weiter blättern. Kommt man ins Neue Testament, ein paar Seiten weiter, finden wir Worte von Jesus, wo er gesagt hat, selig die arm sind, selig die trauern, selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Komisch, wir scheinen immer wieder zu denken, wenn Gott seinen Job macht, werden wir reich, glücklich und bequem sein. Und Jesus sagt, selig die Armen, trauernd und um meinen Namen verfolgt werden. Wir haben es manchmal aus dem Blick verloren, worum es im Glauben wirklich geht. Ja, wir hätten es gern, dass alle Probleme dieses Lebens sich auflösen würden. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, Sünde herrscht noch in uns Menschen und auf dieser Erde. Sünde macht kaputt. Und wenn wir Menschen von der Sünde geplagt sind, können wir nicht erwarten, dass alle Probleme beseitigt werden. Das ist ein totaler Widerspruch. Aber Gott sagt, ich werde die Sünde beseitigen. Es kommt ein Tag, wo ich alle Ungerechtigkeit wegmachen werde. Davon haben wir auch vieles gesehen in diesem Buch, dass wenn Gott mit seiner Gerechtigkeit kommt, dass es ganz schön heiß wird. Wir dürfen nicht erwarten, dass in diesem Leben alles picobello läuft. Wir dürfen aber erwarten, dass unser Herr uns sieht und dass er mit uns geht. Und hört, wie unser Text weitergeht. Ich lese jetzt die Verse 18 bis 20. Dann werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem, der Unrecht tut, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn seht, der Tag kommt, er brennt wie ein Ofen. Da werden alle Überheblichen und Frevler zu Spreu, und der Tag, der kommt, wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heere. Weder Wurzel noch Zweig wird ihnen bleiben. Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Flügel bringen Heilung. Ihr werdet hinausgehen und Freudensprünge machen, wie Kälber, die aus dem Stall kommen. Gottes Verheißung ist, wenn wir die Treue zu ihm halten, hält er die Treue zu uns. Und er hat eine Verheißung für uns. Viele Menschen sagen, na, ich kann auch ohne Gott ein guter Mensch sein. Nach den Maßstäben unserer Welt stimmt das auch. Also es ist keinesfalls so, dass nur Christen Gutes tun würden. Es ist leider auch nicht so, dass Christen immer Gutes tun würden. Das müssen wir auch ganz ehrlich eingestehen und sagen. Aber die Bibel ist klar darüber, die Rettung ohne den Retter gibt es nicht. Wie ich vorhin gesagt habe, Gerechtigkeit gibt es nur in Beziehung zu unserem Schöpfer. Weißt du, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, der weit über die Jahre auf dieser Erde hinausgeht? Viele hier würden sagen, ja, das glaube ich. Aber stell dir dann die nächste Frage, und das ist die Frage, die wir mit in unseren Alltag nehmen müssen. Lebe ich so, als würde ich das glauben? Lebe ich so, als würde das, was ich heute tue, würde das, wie ich mit meinem Ehegatten umgehe, wie ich mit meinem Nachbarn spreche, wie ich mit meinem Arbeitskollegen umgehe, lebe ich so, dass das Wirkung auf die Ewigkeit hat? Denn es hat Wirkung. Unser Glaube ist längst nicht nur eine Vertröstung auf Jenseits, sondern wir sollen es im Bewusstsein halten, dass das, was wir heute tun, das, wie wir heute leben, das hat Auswirkungen in Zeit und Ewigkeit. Und das ist Gottes Einladung an uns, dass wir merken, unser Leben zählt. Dein Leben ist wichtig, ist enorm wichtig. Dessen solltest du dir bewusst sein. Es ist nicht egal, wie du lebst. Und dein König, dein Schöpfer, hat einen Plan für dich. Und es reicht weit über deine Tage auf diesen Erden hinaus. Aber dafür zählt gerade das, wie du lebst. Es kommt alles zusammen. Bei Gott ist das alles miteinander integriert. Denn er ist unser Schöpfer. Und er ist es, der uns auf diesen Weg geschickt hat, um sein Abbild in dieser Welt zu sein. Wir sollen seine Herrlichkeit ausstrahlen. Aber wenn wir ihm Vorwürfe machen, weil es nicht so läuft, wie wir das uns vorgestellt haben, dann schieben wir ihn weg. Überleg's dir. In deinen normalen Beziehungen mit anderen Menschen ist es eben genauso. Wenn du eine Erwartung an einen Menschen hast und sie erfüllen diese Erwartung nicht, sind wir häufig schnell dabei, diese Person innerlich mit unserem Herzen wegzuschieben. Wir merken, dass die Beziehung nicht mehr so läuft wie vorher. Ach, ich merke, dass ich von einem Thema ins nächste kommen könnte. Ich reiße mich jetzt zusammen. Sehen wir doch, dass Gott einen Plan für uns hat und er hält sein Wort. Wir werden gleich am Abendmahl teilnehmen. Wir werden gleich, ja, an einem Ritual des christlichen Glaubens teilnehmen. Können wir vielleicht zu diesen Trauergewändern, die vorhin im Text erwähnt wurden, zurückkommen. Wenn wir das machen, weil wir denken, dass da eine magische Wirkung ist, was uns ein bisschen Rettung übergießt, dann haben wir nicht verstanden, worum es geht. Aber wenn wir an diesem Abendmahl teilnehmen, um uns daran zu erinnern, was für ein großes Opfer Jesus für uns gebracht hat, wie sehr er uns liebt, auf dass unsere Herzen wieder zu ihm hingewendet werden, dass wir uns an seiner Rettung erfreuen, aber dass wir uns umso mehr an den Retter erfreuen. Darum geht es. Da werden wir Hoffnung und Kraft finden. Und dann, wenn das Leben scheint alles total schief zu gehen, werden wir wissen, in wem wir Halt finden können. Dass wir uns in seinen Armen wissen können, egal was passiert. Amen.